Liebe Freunde,
Thomas.
Herzlich willkommen beim T3AC2 Podcast, eurem Lieblingspodcast mit Thomas Armbrecht und Wolfo. Wolfo, wie geht's dir?
Bestens. Ja. Gute Woche. Der Frühling beginnt. Es geht weiter.
Das freut mich. Du nach
wie läuft's bei dir, Thomas?
Sehr gut, hervorragend. Du nach einer sehr Sous-Vide-lastigen Folge. Wir haben 40 Minuten über Sous-Vide geredet. Du hast 40 Minuten über Sous-Vide monologisiert und hast eine Person influenced, die sich jetzt irgend so ein Bucket gekauft hat. Shoutout an diese Person, die hat mich verlinkt und dich auch. Liebe Grüße. Aber du hast nur eine einzige Person influenced, Wolfgang.
Bezweifle ich. Der Sous-Vide-Virus.
Genau. Vorsicht mit solchen Anspielungen in der aktuellen Situation.
Gerade da dachte ich, oder?
Also nach einer.
Und ich habe mir nach der letzten Folge Gedanken gemacht und eigentlich so viele Punkte, die ich noch hätte machen sollen zu diesem Thema Sous Vide, da bin ich gar nicht dazugekommen.
Ja. Das liegt an deiner mangelnden Vorbereitung. Aber du hast jetzt. Hast du das Blatt gefunden, was du gerade noch holen wolltest?
Ich habe tatsächlich ein Blatt, da sind 7 Punkte drauf, aber.
Okay. Aber einer
von den 7 Punkten ist Sous Vide.
Ja. Nein.
Okay. Ernsthaft. Einer von den 7 Punkten ist tatsächlich. Thomas, was gab es dieses Wochenende zu essen? Was war deine Favorite Mahlzeit am letzten Wochenende?
Ich habe zweimal Pizza gegessen. Deswegen wird es wahrscheinlich Pizza sein oder. Ich hab Lachs gegessen. Lachs mit Gemüse.
Also, hast du eine bestimmte Pizza gegessen?
Die heißt Parma Toriga. Von der Pizzeria Mono hatten wir es schon. Und es ist eine mit gutem Schinken und Rucola. Ja, das mag ich gern.
Protein.
Ja, aber ich glaub, ein anderes Thema liegt so ein bisschen in der Luft oder ein Elefant steht im Raum. Was ist denn da beim Bachelor los, Wolfgang? Hä? Mimi. Wird immer dünner und eine riesige Furie, wirklich. Und dann gibt es noch Linda, so eine, die hat auch Feuer und die ist so eine Furie, ja. Also unglaublich. Ich bin gespannt, wer es am Ende macht. Ich glaube, dass es die Braunhaarige macht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die Braunhaarige, mit der nicht so viel redet. Wie fühlst du dich, Wolfgang, wenn es um ein Thema geht, wo du nicht mitreden kannst? Ich glaube, dass es am Ende die Dunkelhaarige macht. Denk mal an meine Worte. Ich glaube, dass Mimi hart mit ihm gepoppt hat, irgendwie vor 2, 3 Folgen und er deswegen schlechtes Gewissen hat und ihn nicht rauswerfen kann. Aber jetzt hat er, es war auch krass, gab es einen Nervenzusammenbruch bei der Nacht der Rosen, Wolfgang. Und da hat die eine Frau, da hat er dann gesagt, so du, ey, alles gut, mach dir keine Sorgen. Mach dir einfach keine Sorgen, ist alles gut. Hey, beruhig dich, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und hat sie dann rausgeworfen, Wolfgang. Er hat sie dann einfach rausgeworfen, obwohl er ihr noch eine halbe Stunde vorher gesagt hat, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Während einem Nervenzusammenbruch. Was sagst du dazu? Menschlich, Wolfgang.
Ich hoffe, das gab einen mächtigen Shitstorm.
Das hoffe ich auch.
Oder ich hoffe nicht, ich vermute. Ja.
Na, ich hoffe schon. Also das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ja. Und Mimi ist eine Furie, aber die schafft es bis ins Finale. Ich sag mal, ja. Ich halte dich auf dem Laufenden. Mittwoch geht's weiter. Außer du hast den TV.
Wie viele sind denn noch übrig?
Ich glaube, 4. Es geht jetzt auf die Home Date. Ja, die lernen jetzt die Eltern kennen. Das wird spannend. Das frage ich.
Es erweitert auf jeden Fall meinen kulturellen Horizont.
Die Mimi, die kommt hier aus Funkstadt. Die kommt hier ganz aus der Nähe von Darmstadt. Ja. Aber die kenne die nicht und auch keiner meiner Freunde kennt die auch nicht. Also Jonas kennt die auch nicht zum Beispiel. Ja. Aber das wird eine Brücke. Ich habe nämlich Jonas gerade eine Flasche Churchill in die Hand gedrückt. Siehst du, schau an. Liebe Grüße habe ich geschickt bekommen heute. Es ist keine bezahlte Werbung, aber es ist ja quasi so die, und das ist vielleicht so die erste Brücke ins Fachliche, das ist ja quasi die industrielle Antwort auf deine Preach Himalaya-Salz mit Wasser, ne?
Yep. Himalaya-Salz, Zitronensaft, Wasser, bisschen Kohlensäure.
Läuft. Und seit neuestem auch wieder ein Ingwer-Shot, oder?
Ja, Ingwer ist schon ein paar Jahre drin. Ich bin ein großer Freund von Ingwer. Ich würde sagen, seit 2, 3 Jahren gibt es Ingwer auch in der Drogerie als Flasche, als reinen 100%igen Ingwersaft. Da können wir da einfach einen Schuss mit reinmachen. Das habe ich immer gerne empfohlen. Ja. selber, wer einen Entsafter hat, kann auch gerne selber Ingwersaft machen. Der eine oder andere hat die Muse, das zu machen.
Wie viel Ingwer braucht man, damit da wirklich was rauskommt?
Du kannst ein paar Ingwer knollen, da kommt schon.
Echt? Also,
ein Liter Ingwersaft würde ich jetzt nicht machen, aber mit ein paar Handvoll Knollen kriegst du da schon ein bisschen was raus.
Ich kenne jemanden, der einen Safter hat, und das werde ich zeitnah probieren. Aber Churchill, wirklich, wie gesagt, unbezahlte Werbung, aber ein geiles Getränk. Ich fand es wirklich extrem lecker und habe jetzt noch, die haben mir ein Sixpack geschenkt, eine Flasche habe ich an einen Hoffenheim-Spieler gegeben, der heute zur Behandlung da war. Siehst du, es heißt Hoffenheim, liebes Churchill, ist influenced. Der erste Spieler hat, da kommt bestimmt was ins Rollen. Dann hat Jonas noch eine bekommen, dann hat einen anderen Kunden habe ich eine mitgegeben und jetzt habe ich noch zwei übrig und freue mich schon, die eine noch zu trinken heute.
Ich bin auch, ich habe über 20 von den Flaschen verschenkt bis dato und jeder war
begeistert. Oder? Ja. Ich würde es auch gerne, vielleicht kann Churchill mir nochmal einen Sixer schicken und dann würde ich mal diverse alkoholische Getränke damit versuchen zu mischen.
Machen die Jungs
mit Sicherheit. So ein Wodka Churchill oder Wodka Chill könnte man das nennen?
Das funktioniert.
Ja. Ansonsten Malibu trinken
wir beim Churchin
draus machen. Churchin auch nicht schlecht. Kennst du Espresso Martini?
Ja.
Ist geil. Das ist wirklich gut. Als wir ins Berghain gegangen sind, da hatten wir schon zwei Tage gefeiert. Und Shoutout, liebe Grüße an Erik. Ich habe hier noch ein Anliegen. Wolfgang, kannst du Erik bitte Kreatin schicken und mir auch? Klar. Und ich zahle das, packst das alles auf eine Rechnung. Das meine ich jetzt ernst. Und schickst mir die Rechnung, weil ich hatte mit Erik, dem Hauptstadttrainer, telefoniert. Und der hatte mich gefragt, der hat immer Kreakalyn, glaube ich, genommen. Und hat dann gemeint, hier, du hast doch von Wolfgang das Kreatin. Und ich meinte, ey, mega, ist wirklich top. Und also ich kann ich 100% empfehlen, auch unbezahlte Werbung. Aber ist das bestschmeckendste Kreatin und ich finde, dass das eine geile Wirkung hat. Und es zieht nicht so viel Flüssigkeit, ist mein Eindruck. Es lagert nicht so viel Flüssigkeit an. Naja, und dann habe ich
ist kein Zucker drin.
Was meinst du?
Ist unter anderem kein Zucker drin.
Ist das der Grund, warum die Zellen so viel Flüssigkeit ziehen?
Einer der Gründe.
Aber normales Kreatinmonohydrat schmeckt überhaupt nicht süß.
Na, viele der Kreatinprodukte. Normales Kreatinmonohydrat hat keinen Zucker drin.
Okay.
Und der größte Unterschied, also bei mir ist ja kein klassisches Kreatinmonohydrat drin, sondern es sind drei verschiedene Kreatinformen aus deutscher Produktion. Auch das ist einer der, ich hatte heute Morgen erst einen Kunde, der das Kreatin angetestet hat und sich gefreut hat, dass es also gut in seinem Magen verträgt, weil wenn er sonst normalerweise Kreatinprodukte verwendet, hat er immer so Magenprobleme. Das liegt nicht an dem Kreatin direkt, sondern es liegt daran, dass viele Produkte aus dem Ausland, vor allem aus China, teilweise bis zu 3% Schwermetalle enthalten. Während wenn du deutsches Kreatinmonohydrat hast, die Reinheit da sehr hoch ist.
Kann auch an der Dosierung liegen, oder? Du kennst meine legendäre Geschichte, wie ich Teelöffel mit Esslöffel verwechselt habe.
Hast du die schon erzählt? Ich denke, die Pointe ist da.
Genau. Also der Ursprung der Geschichte ist, dass ich als kleines, dummes Kind immer mit einem Teelöffel meinen Joghurt gegessen habe und ich deswegen jahrelang dachte, dass das dann der Esslöffel ist. Ne? Genau. Bin ich mit Magenkrämpfen, ich habe es mit Kirschsaft genommen wegen Transpondermatrix. Genau. Nein, aber jedenfalls, ich glaube, ich würde nochmal zwei Packungen davon nehmen und Erik schicken wir auch zwei. Machst du eine Rechnung auf Training und Therapie, machst auf meinen Nacken und dann schicken wir das dem Erik zu.
Ich mache es dir versandkostenfrei.
Oh, das ist doch top. Wie viele Leute haben sich gemeldet hier mit dem Dings?
Habe ich noch gar nicht
geschaut. Die Folge ist ja jetzt auch erst rausgekommen, ja,
oder? Und leider auch, ich habe mehrere E-Mails bekommen. Also auch wenn ich nur einen mit Sous-Vide influenced habe, mehrere Leute haben geschrieben, was los wäre, warum heute keine Podcast-Folge online war.
Oha, und?
Also die war online, aber erst um die Mittagszeit, nicht wie üblich, nachts um 12:30.
Marion.
Also, wir hatten einen kleinen
Wechsel. Wollen wir nicht so sein.
Ja, wir hatten einen kleinen Wechsel letzte Woche. Ich war etwas spät dran mit dem Zusenden. Aber jetzt, ich war um die Mittagszeit online. Auch weiterhin kommt jeden Montag eine Folge. Für den Fall, dass sie ein bisschen später kommt, dann lief da irgendwas nicht so glatt. Aber montags kommt immer eine Folge. Was mich aber auch gefreut hat, dass da direkt im Laufe des Morgens die ersten E-Mail kamen. Warum keine Folge? Der ein oder andere freut sich darauf, wenn bei uns eine Folge kommt. Das ist doch was Schönes.
100%. Ja, also ich habe auch so meine ein, zwei Podcasts, die ich gerne höre. Und da muss ich sagen, da freue ich mich auch drauf. Ich weiß, dass der kommt. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe regelmäßig auch mal längere Autostrecken. Und dann freue ich mich und manchmal hebe ich mir dann sogar einen Podcast auf und denke mir, ja, den höre ich jetzt nicht zwischen Tür und Angel, sondern da habe ich Bock. Da freue ich mich dann drauf. Es ist wie Mittwochabend, 20.15 Uhr, RTL, Bachelor oder auch Bachelorette. Also das Format ist mir egal, wobei ich dann doch lieber Bachelor gucke. Wobei es im Moment aktuell echt schwer ist. Also normalerweise haben die ja Dreamdates und brutzeln irgendwo in der Sonne von Tulum. Aktuell halt in Berlin gewesen oder dann nach München. Ist es schwierig. Auch für die Mädels ist es schwierig, weißt du? Aber.
Weil da stellt sich direkt die Frage, was sind die ein, zwei Podcasts, die du am häufigsten hörst?
Wie du versuchst, von diesem Bachelor-Thema wegzukommen. Gemischtes Hack höre ich gerne, weil es wirklich einfach zu konsumieren ist. Und und das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Meine Theorie ist, ich glaube, dass Felix und Tommy, die beiden Hosts, sich vielleicht nicht mehr ganz so grün sind oder nicht mehr ganz so auf einer Wellenlänge wie vor einem halben Jahr oder Jahr noch. Und am Anfang war es eigentlich sogar, war sehr viel Humor mit viel politischem Content. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also das hat so ein bisschen abgenommen, beide sind so ein bisschen, sind halt einfach reine Entertainer. Und so wie bei uns quasi dieses Edutainment, ja, also Education und Infotainment oder Information, diesen leicht konsumierbaren Mix, der ist so ein bisschen verloren gegangen, ist jetzt das reines Entertainment bei denen. Und aber gemischtes Hack. Und dann höre ich noch ganz gerne Körperkonzept, muss ich sagen. Das ist ein cooler Podcast. Geht auch um Physiotherapie und um Training. Ah, den höre ich ganz gerne. Und deine?
Das heißt, du hörst gerne deinen eigenen Podcast.
Ja.
So abends, wenn du alleine zu Hause bist. Also.
Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt in die letzte Folge reingehört, weil mich die Soundqualität interessiert hat. Und Wolfgang, es ist soweit. Entweder du bestellst dir ein Mikro oder ich schicke dir eins zu.
Ist es tatsächlich ein Unterschied?
Brutal, wirklich.
Ja, ich bin ja.
Wolfgang, um so auszudrücken, damit du es verstehst, es ist wie wenn du einen Sous-Vide-Stab gegen eine Sous-Vide-Wanne vergleichst.
Ich habe ja die Rode, die letzten paar Folgen habe ich ja alle leider mit diesem USB-Mikrofon aufgenommen, weil mein Interface, wo man Computer verbindet mit diesem XLR-Mikrofon defekt war, dementsprechend USB-Mikrofon. Jetzt dieses Interface sollte nächste Woche wieder zurück sein und dann geht's zurück zu dem klassischen Rode.
Ah, okay. Warte mal, jetzt gucke ich mal ganz kurz drauf. Ich habe ein paar
Themen. Du hast mich gefragt. Themen.
Ja.
Der einzige Podcast, den ich tatsächlich anhöre, ist Joe Rogan.
Wie oft bringt Joe Rogan eine Folge raus?
Oh, ich habe einmal gezählt, letztes Jahr habe ich gezählt, da waren es 100 Folgen in einem Jahr.
Oder, 100 Folgen im Jahr, ist krass.
Alle drei Tage eine Folge.
Wahnsinn. Aber die gehen ja stundenlang, ne?
Ja, und teilweise höre ich es ja auch komplett an. Also ich glaube, wir sind jetzt in 11, 12 Jahren, hat er 1300, 1400 Folgen, sowas um den Dreh. Also im Schnitt sogar über 100 im Jahr.
Krass.
Ich glaube, letztes Jahr waren es dann sogar 150. Es war jeden zweiten Tag eine Folge. Also es ist eine wahnsinnig hohe Frequenz. Ich höre auch nicht mal die Hälfte aller Folgen, aber es sind so einzelne Gäste, wie du sagst. Teilweise habe ich gesehen, Elon Musk war zu Gast. Okay, ich muss nach Österreich fahren. Ich weiß, ich sitze 6 Stunden im Auto. Okay, dann habe ich 4 von den 6 Stunden, höre ich mir die Folge mit Elon Musk an.
Die letzte, die ich mir angehört habe, war mit Wim Hof.
Das war alte.
Ja, ist ein alter.
Ah, ist lang her.
Aber ich bin
der mich nicht irgendwie
angezeigt. Nicht? Warum?
Es sind zwei Themenbereiche. Im Endeffekt hat er ja drei Arten von Gästen. Und die einzigen zwei Arten von Gästen, die ich mir anschaue, sind der Kampfsport sowie diese Wissenschaftsecke. Und dann die dritte Art von Gäste ist Entertainment-Gast. Und da zähle ich jetzt Wim Hof zu. Also auch viele von den Comedians hat mal reingeschaut, aber das ist jetzt nicht so, was mich catcht. Was auch ganz gut ist, dadurch, dass er so eine Bandbreite an Gästen hat, kannst du ein bisschen auswählen, was dich interessiert.
Ich habe Wim Hof, was sagst du generell zu Wim Hof? Hast du dich immer auseinandergesetzt?
Aber lustiger Kerl. Ich bin vor 2 oder 3 Jahren habe ich einen Vortrag gehalten auf dem Perform Better Summit und ich war nachmittags dran, er war morgens dran und dann bin ich da extra früher hingefahren, um mir das anzuhören. War lustig. Hast du schon mal einen Vortrag von ihm gehört? Nee, ein verrückter Kerl. Das Erste, was er gemacht hat, hat sich entschuldigt, dass es keine PowerPoint-Präsentation gibt. Innerhalb von 20 Minuten war klar, es gab noch nie eine PowerPoint-Präsentation. Es war eineinhalb Stunden Freestyle. Nach einer Stunde stand er mit beiden Mittelfingern in der Luft auf der Bühne und hat sich über den damaligen Präsidenten der USA geäußert. Und es war
wirklich?
Es war komplett wirr. Aber manchmal dachte ich, okay. Und dann irgendwann hat mich unterhalten. Inhaltlich am Ende vom Tag ist es diese Atemmeditation, die auch tatsächlich funktioniert. Eine gute Sache ist, wenn man sie regelmäßig macht. Und davon lebt ja im Endeffekt das Ganze. Das ist ja vor allem diese Temperaturkontrolle durch Atemmeditation.
Und auch dieses bewusst Kälte annehmen. Ne? Also sich nicht dagegen wehren, sondern quasi sich öffnen und diese Art von Schmerz akzeptieren. Und auch so ein bisschen Gewöhnung. Ich meine, wenn du das kennst, oder wenn du im Krafttraining bist zum Beispiel und du merkst, du bist voll drin im Training und du merkst, wie der Muskel brennt, dann fühlt sich das, ja, es ist schmerzhaft, aber es fühlt sich auch gut an. Und du suchst auch dieses Gefühl und versuchst es regelmäßig zu reproduzieren, versus du fängst gerade an mit Krafttraining, es tut weh und die Gelenke tun weh und ich hatte eine Kundin, die ist sehr stark in diese Wim Hof Methode eingestiegen und die sind wirklich mit kurzen Hosen und so trägerlosen Tops sind die auf einen Berg geklettert, wo unfassbarer Schnee war. Also ich habe Fotos gesehen und ist eine Ärztin auch. Liebe Grüße Andrea, kann man ruhig sagen, das ist okay. Und Wahnsinn. Und die hat echt gesagt, das geht. Also solange du in der Atmung bist und solange du in dieser Konzentration bist, ist es vollkommen in Ordnung. Du spürst diese Kälte gar nicht so. Das ist schon krass.
Ja.
Was hältst du von Kältebädern zur Regeneration?
Ich glaube, das Thema hatten wir beide, das Thema schon mal, Kryosauna während...
Ja, Kryosauna hatten wir. Ja,
und der Nachteil, also warum ich ein Fan der Kryosauna bin und kein Fan des Kältebads ist, weil die Stressreaktion auf dem Kältebad um ein Vielfaches höher ist im Gegensatz zur Kryosauna aufgrund dieser wahrgenommenen Kälte. Der Unterschied zwischen der Sauna und dem Kältebad ist, dass das Kältebad eine deutlich höhere Kälteübertragung hat. Das ist auch der Grund, warum so ein Sous-Vide-Becken deutlich besser funktioniert bei der Garung als zum Beispiel ein Backofen. Weil beim Sous-Vide hast du auch dieses Wasser, das quasi die Wärmebarriere wegnimmt, um einen weiteren meiner 7 Punkte auf meiner Liste nochmals anzusprechen.
War das wirklich drauf?
Ist tatsächlich drauf. Punkt Nummer 3 ist
Sous-Vide. Das war die Brücke des Jahres, war ich gar Wahnsinn.
Du nimmst diese minus 180 Grad in so einer Kryosauna, nimmst du nicht mal annähernd so wahr, während gleichzeitig die Hauttemperatur auf minus 1 Grad sinkt. Während du, wenn du im Kältebad bist, natürlich die Temperatur viel extremer wahrnimmst, aber die Hauttemperatur kaum unter plus 2 Grad sinkt. Das heißt, du hast eine wahnsinnig größere Wahrnehmung der Kälte, ohne diesen durchblutungsfördernden Effekt in dem Maße zu haben. Und ein Anstieg von Atemfrequenz und ein Anstieg von Puls ist hormonell assoziiert mit einem Anstieg von Adrenalin und Cortisol. Das heißt, du hast bei diesen Kältebädern einfach das Problem, dass du Adrenalin und Cortisol erhöhst, was in Anbetracht von der Tageszeit und natürlich auch von der Gesamtlast an Cortisol für die Regeneration klar von Nachteil ist.
Cool. Ja. Ich habe eine andere Frage noch. Ich habe gerade so ein bisschen noch in den Notizen nebenbei gelesen. Und zwar hatte ich die Frage für letzte Woche geplant. Du hattest irgendwo in deiner Instagram-Story gepostet, da ging es um den Transfer Sprints und Krafttraining. Mhm. Erinnerst du dich? Oder weißt du, worauf ich hinaus will?
Nein.
Da ging es irgendwie darum, hatte irgendjemand wohl den Punkt, um im Sprinten besser zu werden, musst du sprinten? Krafttraining bringt dir eigentlich nichts. Was war da los? Ich habe mir gedacht, also ich hatte dann keinen Nerv, das Ganze nachzuverfolgen. Habe gedacht, ich frage dich einfach im Podcast, weil es ja eigentlich ein interessantes Thema ist.
Ich habe vor Jahren, ich glaube, ich habe danach geschaut, wie alt der Artikel ist, 2013, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einen Artikel gepostet, warum Krafttraining im Fußball 40 Jahre zurückliegt. Und diesen Artikel hat die Person, also ich habe seinen Namen an jeder Stelle geschwärzt, denn er ist relativ bekannt, vor allem in diesem Fußballbereich. Er hat ihn gepostet, aber dann mit der Grundaussage, dass er der Artikel, also er hat mit Sicherheit zugestimmt, denn er hat den Artikel gepostet, aber sein Punkt war, dass das beste Krafttraining Sprints wäre. Und das ist natürlich technisch so absolut nicht richtig, denn die Grundidee des Krafttrainings ist, externen progressiven Widerstand zu verwenden. Und kein Sprinttraining kann die Aufgaben des Krafttrainings übernehmen, weil du nicht diese höheren Kräfte und langsameren Geschwindigkeiten in strukturierter Form über einen klar definierten Bewegungsbereich und über einen großen Bewegungsreich verwendest. Das heißt, ich bin großer Fan von Sprints. Sprints übernehmen gewisse Aufgaben und sind mit Sicherheit auch für sowas wie Fußballer ein wichtiges, komplementäres Training. Aber Sprints hat nichts mit Krafttraining zu tun im direkten Übertrag. Und dann hat er da ein bisschen, also das wurde mir dann in so einem geschlossenen Forum, hat er dann quasi meinen Kommentar dazu gerepostet, so mit dem Kommentar, dass der keine Ahnung hat von Fußballtraining, noch besser die halten soll. Ne? Ja. Und dann, also wenn du auf rationale Argumente emotional reagierst, das ist dann mehr unterhaltsam als alles andere. Und dann habe ich das ein bisschen ausgebaut, um auch für denjenigen, es geht mehr weniger um ihn, sondern es geht mir mehr um die das lesen, so ein bisschen klarzustellen, okay, guck mal, Krafttraining hat seine Aufgaben. In allererster Linie der Aufbau von Kraft, Maximalkraft als Basis und dann alles, was darüber hinausgeht. Und auch Sprinttraining hat seine Aufgaben. Krafttraining hat den größten Effekt auf Sprinttraining von 0 bis 30 Meter. Über 30 Meter spielt Krafttraining eine kleinere Rolle. Aber wie oft sprintest du über 30 Meter in Teamsportarten? Ja. Plus minus nie. Das kommt sehr selten vor. Auch ein Sprinter, also wenn wir die Sprinter nehmen, die machen recht viel Krafttraining und die haben auch sehr beeindruckende Kraftwerte. Oder viele von den Sprintern haben beeindruckende Kraftwerte. Wir haben mit auch eine ganze Reihe erfolgreicher deutscher Sprinter gearbeitet. Ich kooperiere unter anderem mit der Leichtathletik-Trainingsgruppe in Leipzig, die aktuell erfolgreichsten deutschen 100-Meter-Sprinter hat. Deutscher Meister 60 Meter, deutscher Meister 100 Meter. Also 60 Meter ist quasi die Hallenversion der 100 Meter. Deutscher Meister 100 Meter. Shoutout an Dennis Almas. Und die auch von zwei Leichtathleten betreut werden, mit denen ich gearbeitet habe. Beide Olympiateilnehmer, beide die Spitze des Sports in der Geschichte der deutschen Leichtathletik. Krafttraining ist wichtige Basis. Sprinttraining ist spezifischer.
Du musst ja erstmal quasi, also Maximalkraft ist ja die Mutter aller Kräfte. Ja. Das heißt, du musst erstmal ein gewisses Muskelvolumen aufbauen. Dann musst du mit IK-Training oder mit Maximalkrafttraining quasi auch erstmal dein Nervensystem so weit bringen, dass es checkt, wie es alle Muskelfasern gleichzeitig rekrutieren kann. Und dann ist natürlich der Transfer in die Zielbewegung sinnvoll. Das ist ja fast immer so. Also ist gerade spannend, weil wir könnten jetzt in zwei Richtungen, könnte ich jetzt abschweifen thematisch. Aber so ist es ja quasi auch, ein Speerwerfer sollte auch gewisse Muskelpartien auf Maximalkraft trainieren als Grundvoraussetzung, um dann den Speer in einem funktionellen Pattern weit zu werfen. Jetzt kurz der Transfer. Hat dir auch jemand geschrieben gehabt wegen diesen Functional Patterns?
Oh nee, zum Glück.
Okay. Mich wurde gefragt, was hältst du von diesen Functional Patterns? Das ist ja so ein Riesenthema und ein Riesenhype. Für alle, die nicht wissen, was Functional Patterns sind, das sind quasi, ja, man trainiert schon mehr, also man macht eigentlich die Zielbewegung. Also ein Functional Pattern wäre beim Sprinten jetzt wahrscheinlich mit Gummibändern oder so einen Widerstand auf die Zielbewegung geben versus Grundübungen, Grundkraft aufbauen und dann die Zielbewegung, normal zu trainieren. Und da gibt es halt ganz viele Leute, die jetzt anfangen mit diesen Functional Patterns. In der Physiotherapie ist es so, dass du Leute hast, die dann zum Beispiel eine Skoliose haben oder die zum Beispiel im Lendenwirbelbereich, das Becken steht rechts bis nach vorne gedreht und dann steht oben der Schultergürtel in eine andere Richtung gedreht. Und dann gibst du zum Beispiel über Gummibänder Zug in eine Rotation nach rechts für den Unterkörper und Zug in eine Rotation nach links vom Oberkörper. Verstehst du, wie ich meine, dass es sich quasi in eine
Torsion zieht? Ich weiß, was es ist in der Praxis.
Genau, ich versuche es nur gerade für die Zuhörer so ein bisschen abzuholen. Ja. Nicht so, kein Grund, jetzt hier so eine Schärfe reinzubringen, Wolf. Ja. Und das ist,
kritische, was hältst du davon?
Schärfe. Ja. Okay. Was hältst du davon?
Die Frage ist, was versucht am Ende vom Tag diese Idee der Functional Patterns zu optimieren? Die Antwort ist Aktivierung. Am Ende vom Tag geht es bei diesem Functional Pattern-Ding um nichts anderes als Aktivierung.
Jetzt würde ich, wenn ich jetzt dann, also quasi die Konterseite, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wenn ich jetzt die Konterseite annehmen würde, würde ich sagen Koordination.
Ja, aber Koordination ist am Ende vom Tag eine Frage von Aktivierung.
Ja, okay, machen wir weiter.
Es gibt viele Wege, Aktivierung zu verbessern. Und zwei Fragen, die grundsätzlich interessant sind aus Sicht der Praxis. Erstens, wie effizient ist es? Und zweitens, wie effektiv ist es? Und da ist, wenn man sich, also Functional Patterns funktioniert für die Aufgabe, die es hat, Ist es effizient? Der Aufwand ist viel zu hoch im Vergleich. Ist es effektiv?
Also ich sehe es ganz genauso.
Ist es effektiv? Es ist ja, ist ähnlich so ein bisschen auf einem Kontinuum von sehr, sehr einfach zu viel zu kompliziert. Sowas wie Neuroathletik neben Functional Patterns sehr, sehr weit in Richtung viel zu kompliziert. Es funktioniert und ich kenne auch einige, die das anwenden, auch einige YPSI-A-Lizenz-Trainer, die das anwenden und alles gut. Wenn es dir liegt und wenn du das in deiner Arbeit, in der Praxis gut einbauen kannst, über Ergebnisse und Erfolge können wir nicht diskutieren.
Ja.
Für meinen persönlichen Geschmack ist es einfach viel zu ineffizient und zu ineffektiv. Natürlich auch für meinen Geschmack in Relation zu meiner Zielgruppe und die Ziele, die meine Zielgruppe hat.
Ja, aber sogar für meine Zielgruppe, für Leute mit Schmerzfreiheit und so, wäre es auch nicht mein Mittel der Wahl, weil ich auch sage, und das ist auch die Philosophie bei uns in der Praxis, die Zeit, die wir haben, ist kostbar, weil sie sehr limitiert ist. Lass uns lieber was tun, was dich weiterbringt. Ne? Grundlagen vor Spezialisierung. Und erinnerst du dich an eins unserer allerersten Gespräche, was wir geführt haben bei dir auf dem Modul? Und zwar ist mir aufgefallen, wenn man sich deine Vorher-Nachher-Bilder anschaut, da hast du ganz viel Bilder, wo Leute vom Vorherbild statisch viel schlechter dastehen als danach. Du hast Leute, da hängt der Kopf nach links oder die Schulter hängt hoch oder runter. Und da habe ich dich damals mal gefragt, machst du irgendwas Spezielles? Ja? Schickst du die zum Therapeuten? Und du hast gesagt, nee, nur Krafttraining und Supplementierung. Und das hat mich sehr, sehr schwer beeindruckt, weil für alle Leute, die das jetzt oder die es interessiert oder die nachvollziehen können, schaut euch mal wirklich bei Wolfgang auf Facebook oder auf Instagram diese Vorher-Nachher-Bilder an und achtet mal auf die Statik. Die Leute stehen auf dem Nachher-Bild immer zu 100% besser da als vorher. Und das ist echt krass. Und das hat mich damals auch sehr davon überzeugt, dass einfach ein homogenes, ausgewogenes Krafttraining die beste Form der Therapie ist. Am Ende des Tages sind das Functional Patterns. Und wenn du ein gleichmäßiges Verhältnis von Druck- und Zugbewegung hast, von Streck- und Beugebewegungen, dann kommt der Körper automatisch in eine Gleichmäßigkeit. Kennst du so Bro-Science, wie 2:1 Pull-to-Push-Bewegungen, damit die Schulter nicht nach vorne fallen? Kennst du das?
Klar.
Ja. Wo kommt sowas her?
Ah, das ist so ein Klassiker, der in der Branche oft passiert, wo man dann irgendwelche Gedankengänge hat und dann eine Idee bei rauskommt, von der man so begeistert ist, dass man die weitergeben muss, ohne die Idee groß zu hinterfragen. Also ganz am Anfang war das so ein Klassiker, für jeden Satz drücken musst du einen Satz Zug machen. Irgendwann kam dann so dieses, ja, für jeden Satz drücken musst du zwei Sätze Zug machen, weil du bist ja im Alltag deutlich mehr in diesen innenrotierten Bewegungen. Beides ist natürlich von der Grundidee nicht schlecht, aber in der Praxis kompletter Unsinn. Denn wie das Verhältnis ist bei einer einzelnen Person, muss bestimmt werden vom aktuellen Kraftverhältnis zwischen Innenrotation, Außenrotation, zwischen Extension und Flexion.
Es ist auch so, jetzt habe ich gerade habe ich den Faden verloren, weil ich gerade sagen wollte, und es kommt auch darauf an, in welcher Lebenssituation diese Person ist. Hast du zum Beispiel einen Fußballer, der sehr quadrizepsdominant arbeitet und wenig Kraft oder wenig muskuläre Ausprägung der Ischokoralmuskulatur hat, musst du das auch berücksichtigen. Ne? Da kannst du ja nicht jetzt einfach sagen, okay, wir legen jetzt diese Folie drauf und sagen, wir machen jetzt Verhältnis 2:1, sondern du musst ja auch ein bisschen individuell gucken. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, genau. Weil du bist ja im Alltag zu weit nach vorne. Ja, die Schultern fallen ja nach vorne. Wollte ich jetzt gerade, wollte ich noch so ein Video machen, nice to know, zum Thema Muskelverkürzung. Weil das Schöne ist, es durchdringt gerade so ein bisschen die Szene. Und wenn wir über Muskelverkürzung reden, gibt es immer nur einen einzigen Muskel, der primär verkürzt, Wolfgang. Welcher ist es?
Sowas.
Der Hüftbeuger. Ja, es verkürzt immer nur der Hüftbeuger. Jeder Therapeut, jeder Trainer, Liebscher und Pracht, Shoutout, es verkürzt immer nur der Hüftbeuger. Aber also von der Logik her, wenn der Muskel tatsächlich verkürzen würde, ja, so wie wir uns das vorstellen, dann warum verkürzt zum Beispiel nicht der Sternocleidomastoideus oder die Scaleni, also die Muskeln auf der Halsvorderseite, weil unser Kinn ist zu 90% der Zeit eher zum Brustbein angenähert als vom Brustbein entfernt. Warum verkürzt der nicht? Ich kann meinen Kopf trotzdem nach hinten überstrecken. Oder warum verkürzt die Bauchmuskulatur nicht? Weil von Ursprung und Ansatz her ist er ja auch deutlich mehr angenähert als gestreckt. Warum verkürzen unsere Finger Beuger nicht? Ich bin ja viel mehr in der Beugung vom Handgelenk als in einer Überstreckung. Trotzdem kann ich jederzeit, wenn es mir beliebt, einen Liegestütz machen, was die maximale Dehnbarkeit der Muskeln erfordert. Also ich frage mich, wie sich solche Paradigmen so lange aufrechterhalten können. Woher kommt das? Und wieso durchdringt das die Leute nicht? Mit logischem Denken müsstest du ja irgendwann an diesem Punkt kommen, wo du merkst, es kann ja eigentlich nicht sein.
Erstens, du brauchst ein gewisses Maß an Kompetenz und zweitens musst du den Aufwand betreiben, logisch zu denken oder mitzudenken. Also ein einfaches Beispiel, ich hatte jetzt am Samstag ein Online-Seminar zum Thema Gluten, war von morgens bis abends kompletter Tag Thema Gluten, habe das Ganze aufgearbeitet und in der Vorbereitung auf dieses Seminar hat mir einer meiner Trainingspartner erzählt, dass er da jetzt auch was dazu gehört hat und die Aussage des Experten war, dass ein Großteil der Ballaststoffe, die wir im Alltag zu uns nehmen, statistisch gesehen aus Getreide kommen, das glutenhaltig ist. Und damit würde es keinen Sinn machen, Gluten wegzulassen, denn gleichzeitig würde man ja auch die Ballaststoffe weglassen. Das ist same, ne? Richtig. Statistisch gesehen, wir nehmen relativ viel glutenhaltiges Getreide zu uns. Das heißt, logischerweise kommt auch viel Ballaststoff aus diesem glutenhaltigen Getreide. Aber jetzt mal zwei Ecken weiterdenken. Die Probleme, die Gluten verursachen kann, nehme ich ja trotzdem in Kauf. Das heißt, intelligenter wäre, das Gluten rauszunehmen und die Ballaststoffe dann durch die relevanten und wichtigen Ballaststoffquellen zu ersetzen. Das ist, wenn man da ein bisschen... Wer supplementieren möchte, resistente Stärke ist ganz oben auf meiner Liste. Wer durch Nahrung Ballaststoffe zufügen will, jegliche Form von Wurzelgemüse ist eine ausgezeichnete Präbiotika-Quelle.
Ich hatte eine Patientin, die sehr, sehr viel steht beruflich und Rückenschmerzen hatte. Und ich habe die behandelt und es war mal besser und mal schlechter. Und es war wirklich so ein Fall, der sich sehr lange gezogen hat. Bestimmt 3, 4, 5 Monate. Und dann war es mal besser, mal schlechter. Und dann hast du ihren Bauch gefasst, dann war der Bauch brutal hart. Und das ist eigentlich auch häufig ein Stresszeichen. Ne? Mit so Leuten fange ich dann auch an. Und deswegen habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, A Coaches Conversation, weil da sehe ich mich als Coach, weil das übers Therapeutische hinausgeht, auch zu fragen, wie geht's dir, wie ist dein Stresslevel, wie fühlst du dich und so weiter. Und ich schlage gleich die Brücke zu den Gluten. Und es war brutal hart, der Bauch. Und da ging gar nichts. Und dann war es mal besser und dann haben wir ein bisschen was auch osteopathisch behandelt und dann war es einen Tag lang so hart, dass ich wirklich gesagt habe, du bitte geh zum Gastroenterologen, lass es nochmal überprüfen, da stimmt irgendwas nicht. Und war dann da, weil eine Freundin von ihr Gastroenterologin ist, hat es untersucht, alles in Ordnung. Und dann habe ich gemeint, du, ganz ehrlich, lass jetzt einfach alles mit Gluten weg. Hat sie weggelassen und das war die Lösung. Das war unfassbar. Sie kommt zu mir und der Bauch ist so butterweich, ich kann da rein. Vorher kam ich nicht mal mit meinen Fingernägeln in ihren Bauch, in ihre Bauchdecke. Jetzt tauche ich bis zu den Fingergrundgelenken fast ein, ja, oder bis zu den Mittelgelenken komme ich in die Bauchdecke. Es ist nicht mehr druckempfindlich. Die Muskeln reagieren nicht mehr, die Beckenstatik kriegt kaum noch Stress ab, weil zum Beispiel um den Blinddarm zieht sich nicht mehr viel zusammen. Und das war so krass. Ich hatte das so spät auf meiner Agenda. Vielleicht auch ein bisschen getriggert durch die Themen, die ich jetzt mit dir habe. Aber das war die Lösung des Problems. Und die sagt, ey, es ist Wahnsinn. Ich lasse das weg und zack, geht's mir gut. Dann hat sie gemeint, ey, ich war mit Kunden eingeladen zum Essen. Also die haben Essen geholt und dann gegessen. Und hat gemeint, ey, danach hatte ich Rückenschmerzen am nächsten Tag vom Feinsten. Und es ist, auf der einen Seite war es traurig, dass ich selber durch aktive Intervention das System nicht positiv beeinflussen konnte, aber auf der anderen Seite war es unfassbar befriedigend, auch zu sehen, ja krass, was ein Impact hat das und du musst es auch als Therapeut berücksichtigen. Ich wollte auch das Seminar jetzt noch machen, habe ich auch mit Jonas geredet, dein Glutenseminar, wann kann ich das jetzt einfach abrufen, on demand?
Ja, am Samstag war es live, da hat man die Option, dann Fragen zu stellen. Alle, die es live gebucht haben, haben 6 Monate Zugang. Diesen 6 Monate Zugang zu den Aufnahmen kannst du auch zu jedem Zeitpunkt später buchen. Der große Vorteil da ist, du kannst natürlich in eigener Geschwindigkeit anhören. Seminar waren 6,5 Stunden, davon sind es reine Laufzeit 4,5 Stunden. Also reine Videodauer sind 4,5 Stunden.
Was kostet das Seminar?
2,99 plus Mehrwertsteuer.
2,99 € plus Mehrwertsteuer.
Ja, exakt.
Wow, okay, krass.
299.
Ich hätte jetzt, also ich habe, was sagst du?
299.
Ja. Nein, wirklich 299?
Ja.
Nein, 2,99.
Ja.
Okay, also
warte, 299
habe ich gedacht, erst habe ich gedacht 2,99 €, dachte, das wäre ein Gag, dann habe ich aber gedacht, dass es ernst ist und jetzt glaube ich, dass es 299 € kostet.
Exakt.
Okay, und das ist also auch der viel realistischere Preis.
Du hast das 49 wissenschaftliche Arbeiten, also die Recherche und Aufbereitung der Inhalte.
Ey, gar keine Frage. Gar keine Frage.
Nur die Recherche und Aufbereitung der Inhalte waren 70 Stunden.
Also, ey, gar keine Frage. Das lohnt 100%. Sich alle mal. Ja. An der Stelle kurz ein Aufruf. Wer das gebucht hat, ne, schickt mir mal bitte eure Zugangsdaten. Wäre mega. Ich PayPal euch dann 5 €. Genau, einfach in meine DMs. Danke.
Nicht 5 €, 2,99 €.
Ja. warte mal ganz kurz. Wolfgang, komm, wir machen 5 Fragen. Ich habe 5 Fragen vorbereitet. Hast du 5 Fragen vorbereitet?
Ich hab 7 Punkte auf meiner Liste stehen.
Es sind 3 davon Sous-Vide.
Punkt Nummer 3 ist Sous-Vide. Aber komm, wenn wir bei Thema glutenfrei sind, eine Frage, die ich auf Instagram gekriegt habe, war, ob Haferflocken glutenfrei wären. Die technisch richtige Antwort ist nein. Haferflocken enthalten Gluten. Die aber alltagsrelevante Antwort ist, Haferflocken sind grundsätzlich glutenfrei, denn die Art von Gluten, die in den Haferflocken drin ist, ist nicht die Art von Gluten, die Probleme bereitet. Das heißt,
Porridge und alles Mögliche
ist. Haferflocken ist grundsätzlich on point, mit einzigster Ausnahme. Es gibt gewisse Haferflockenhersteller, die eine Cross-Kontamination haben, wo du im Endeffekt Weizengluten in den Haferflocken drin findest, aufgrund von Beispiel Kontamination vom Weg vom Feld ins Lager oder Kontaminationen auf Maschinen, die man eigentlich ausschließen sollte. Für den Fall, dass etwas als glutenfrei bezeichnet wird in Deutschland, muss dieses auf Glutenpartikel getestet worden sein und einen gewissen Grenzwert unterschreiten.
Also, welchen Hersteller empfiehlst du? Köln?
Ich kaufe meine Haferflocken von einer Hafermühle in Lahr. Im Badischen.
Geht online?
Gute Frage, ich kaufe sie nicht online.
Okay. Ich stelle mir vor, wie du Samstag sagst, komm, Evelyn, jetzt wir gehen Haferflocken kaufen. Haferflocken shoppen.
Fahren wir extra an die französische Grenze und kaufen da 1-2 Päckchen Haferflocken.
So, jetzt fahren wir noch kurz hinter München, da gibt es gute Eier. Was ist deine Lieblingszubereitung zu Haferflocken und wann empfiehlst du sie?
Oh, Haferflocken ist eine einfache Kohlenhydratquelle. Der einfachste Weg ist, was ich gern mache, ist Haferflocken kurz anschroten, dass quasi so eine Mischung ist aus Haferflockenstückchen mit etwas Hafermehl und dann heißes Wasser drüber, ein bisschen Zimt drauf und dann stehen lassen, dass quasi ein Porridge draus wird.
Was hältst du von so Geschmackspulvern?
Ja, das ist das Aroma, so ein bisschen Süßungsmittel mit drin. Ich persönlich finde die meisten Geschmackspulver so geschmacklich nicht besonders begeisternd.
Also. Weil ich kenne einen Hersteller, ich nenne den Namen jetzt nicht, sage ich dir gleich auf, Mike. Ich arbeite zum Beispiel mit einem 18-Jährigen, der schon länger irgendwie in meinem Dunstkreis und dem gebe ich ein paar Tipps. Und der ist jetzt gerade in der klassischen Magerquark-Phase, in der jeder irgendwann ist, der es ein bisschen ernst nimmt. Ich habe so gelacht, Jonas hat auch gelacht. Jonas läuft irgendwann so durch, ich so, Jonas, hier, der Kollege ist gerade in der Magerquark-Phase. Und Jonas lacht, sagt so, ja, da waren wir alle. Und diese 250 Gramm oder 500 Gramm, zum Teil nach dem Feiern, wenn ich vom Feiern kam und irgendwie einen Sitzen hatte mit 20 oder so, dann sagt, oh, jetzt habe ich meinem Körper jetzt viel Schlechtes getan. Jetzt muss ich was Gutes tun, bevor ich ins Bett gehe, fresse ich nochmal 500 Gramm Jahrmager. Das ist so nasty. Und da finde ich aber mit so ein bisschen Geschmackspulver ist es okay. Kriegt man es ganz gut runter.
Ja, ich würde sagen, die meisten Geschmackspulver sind geschmacklich auf dem Niveau von Magerquark. Somit passt die Kombination.
Es gibt einen guten. Ich sage dir gleich mal auf, Mike. Weil das könnte ich mir noch vorstellen für deine Produktlinie. Geschmackspulver. Ich glaube, dass der Markt größer ist, als man denkt. Nicht?
Das ist nicht mein.
Habe ich dir von dem süßen Omelett erzählt, das ich gegessen habe?
Nee, schieß los.
Ich habe ein süßes Omelett bekommen. Und zwar, Shoutout an die Köchin. Du weißt, dass ich nicht kochen kann, aber so wie ich es verstanden habe, nimmst du einfach, schlägst zum Beispiel 4 Eier auf, schlägst die um, wie wenn du ein Rührer machen willst oder ein Omelett und dann machst du Geschmackspulver rein, so ein bisschen Vanille zum Beispiel. Ich sehe dich schon lachen. Und dann kommt es in die Pfanne, dann kommen Beeren dazu, also Himbeeren zum Beispiel. Dann wird das Ganze ja einfach zu einem Omelett gemacht und dann kommt am Ende ein bisschen Zimt drüber und ein bisschen so wie Mandelmus. Ich rede die ganze Zeit gegen dein Schmunzeln an. Ey, das schmeckt hammerhart, wirklich. Es schmeckt schon fast eher wie ein Kuchen, aber es sind einfach nur 4 oder 6 Eier und ein paar Beeren, ein bisschen Mandelmus. Ja. Und jetzt sag mir nicht so Eierprogression vor Perfektion. Thomas, 3 Fakten über das süße Omelett. Ja. Klingt scheiße. Nee. Ist gut oder nicht?
Kannst du machen. Progression vor Perfektion. Okay.
Genau. Du bist so ein Hund, Wolfo. Okay, pass auf. Jetzt kommen wir zu den 5 Fragen. Vielleicht noch eine letzte Sache. Den Bogen habe ich vorhin nicht gespannt. Und zwar, als wir es von dem Thema Sprinten und Krafttraining hatte und der Kerl so ein bisschen deine Studie so dann emotional zerlegt hat.
War keine Studie, war ein Artikel. Also ich habe im Endeffekt ein bisschen erklärt, was die aktuellen Hürden im Fußball sind oder was die aktuellen Bereiche im Fußball sind, die großes Fortschrittspotenzial haben. Dementsprechend mein Titel Krafttraining im Fußball liegt 40 Jahre zurück. Der Artikel ist auch schon etwas älter, da ist ein bisschen was passiert. Einer der Aussagen war im Endeffekt, dass Fitnesstrainer im Fußball primär Physiotherapeuten sind, was damals voll gepasst hat, was heute immer noch größtenteils passt.
Du kennst die Geschichte von mir, oder? Mit dem Fußballtorwart, der müde zur Behandlung kommt aus der Bundesliga und den ich frage, was ist los? Und er sagt, ich hatte heute auf dem Laufplan 3x2.500 Meter. Und ich sage, cool, bist du viel gelaufen wie in 1,5 Spielen? Ja, also normale Laufstrecke eines Fußballspielers sind 5 Kilometer in 90 Minuten. Das sollten wir mit Skischuhen laufen können, Wolfgang.
Rückwärts.
Und es bedarf, also was muss ein Torwart können? Schnell auf den Boden und dann in der gleichen Situation schnell hoch in die Ecke, so schnell er kann. Haben wir auch schon über die Qualitäten geredet.
Ich habe tatsächlich nie nachgeschaut, wie viel Kilometer ein Torwart läuft. Ich weiß, top
ungefähr 5.
5, so viel? Top-Mittelfeldspieler. Top-Mittelfeldspieler laufen 10, 11. 5 Kilometer ist aber schon verdammt viel für einen Torwart.
Absolut, aber die gehen dann auch mal raus oder vor. Also so zwischen 4 und 5 Kilometer laufen die pro Spiel. Aber auf 90 Minuten.
Ist nicht.
Ja. Klar. Auf 90 Minuten. Und das ist, da braucht keiner. Also, wenn du die Kraftqualität Ausdauer trainierst, gehen andere Kraftqualitäten runter. Das macht überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Und deswegen bin ich 100% bei dir, wenn es um die Aussage geht, wo Krafttraining im Sport ist. Da wollte ich aber die Brücke schlagen und zwar hat mich irgendjemand verlinkt auf der Studie und die hatten wir auch schon zusammen besprochen. Massage hat keinen Effekt im Leistungssport, ne? Hat mich irgendjemand verlinkt, hat sich einen Gag gemacht und so, hier, was sagst du eigentlich, Training und Therapie? Und dann habe ich geschrieben, wer Massage auf die Qualitäten Sprint, Kraft, Ermüdbarkeit und so testet, läuft am Leben vorbei. Also habe ich ganz viele Likes bekommen. Und dann hat der Autor sich persönlich angegriffen gefühlt, der Seite. Also eine offizielle Seite. Und der Autor hat sich dann privat gemeldet und hat dann versucht, das zu retten. Und der hat dann geschrieben, ja, aber es könnte ja auch darum gehen, wie sich diese Qualitäten wieder nach Belastung regenerieren quasi. Und ich meine, aber da fängt es ja schon an. Das ist ja das größte Problem, wenn wir anfangen zu guessen. Also wenn du jetzt selber versuchst, Studien nochmal anders zu interpretieren. Also im Abstract stand was ganz anderes. Da stand nie irgendwie, verbessert sich die Kraft oder die Maximalkraft oder kriege ich die Maximalkraft schneller regeneriert? Kriege ich die Ermüdbarkeit besser regeneriert nach Belastung? Das wären ja Parameter, wo ich d'accord gehen würde und sagen würde, okay, da verstehe ich den Studienansatz, warum man versucht, das herauszufinden. Aber das hatte nichts damit zu tun. Es ging nur, hat Massage einen positiven Effekt auf Sprint? Hat Massage einen positiven? Nein, hat es nicht. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das zu testen und dann überhaupt diesen Spielraum aufzumachen und zu sagen, so, ja, aber es könnte ja sein, dass es da und darum geht. Sorry, wenn wir so anfangen, dann brauchen wir auch nicht irgendwie über Evidenz zu diskutieren. Ja. Das war die letzte Brücke, die ich schlagen wollte. Wolfo, mein Freund, jetzt 5 Fragen. Pass auf. Frage Nummer 1. Was hältst du von Minibändern?
Für was?
Fürs Training. Für Training.
Also grundsätzlich, Training und Bänder haben wir 2 Hürden. Die erste Hürde ist die, dass es schwierig ist, mit Bändern progressiv Leistung zu steigern und somit Progression zu schaffen. Das heißt, wenn, brauchst du eine ganze Reihe von Bändern, die du dann kombinierst, um so Widerstand zu erhöhen oder Widerstand zu verringern für den Fall, dass das Band dein Körpergewicht deloadet. Und das zweite Problem mit Bändern ist, dass du im Endeffekt verschiedene Kraftkurven hast. Das heißt, es gibt verschiedene Muster, in denen sich die Kraftentwicklung innerhalb von einer Bewegung verändert. Entweder ist eine ansteigende Kraftkurve, das heißt, deine Kraftentwicklung steigt an, du bist quasi stärker, es ist gleichmäßig, oder wir haben eine absteigende Kraftentwicklung. Und das Problem mit dem Band ist, das Band hat grundsätzlich eine ansteigende Widerstandskurve. Das heißt, je weiter du das Band auseinanderziehst, desto größer der Widerstand des Bands. Das heißt, wenn
wir... Hatte ich mal eine ewige Diskussion, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mit Maurice, der auf seine Bänder geschrieben hat, 10 Kilo Band. Ja. Das sage ich, macht absolut keinen Sinn, dass man die Bänder mit Gewicht betitelt, weil weit auseinandergezogen, mehr Unterstützung. Okay, sorry, fahr fort.
Ja. Das ist der. Und da ist natürlich, du brauchst eine Übung, die eine ansteigende Kraftkurve hat, dass du ein Band verwenden kannst. Weil wenn du eine ansteigende Kraftkurve hast und eine ansteigende Widerstandskurve, macht das Sinn. Während wenn du eine absteigende Kraftkurve hast und eine ansteigende Widerstandskurve, Beispiel, du verwendest Bänder für Klimmzüge, macht trainingstechnisch keinen Sinn. Denn du unterstützt am meisten unten, wo du am meisten Bandspannung hast, aber unten kannst du eh mehr Kraft entwickeln. Und nach oben, wo du weniger Kraft entwickeln kannst beim Klimmzug, weil das eine absteigende Kraftkurve ist, hast du einen höheren Widerstand, weil das Band dich weniger deloadet. Das heißt, unten hast du weniger Trainingseffekt und oben hast du keine Unterstützung. Das heißt, genau genommen, Klimmzüge mit einem Band zu machen, suggeriert dir, dass du besser darin bist, weil du ein paar mehr machen kannst, aber der Trainingseffekt und damit die Progression ist um Vielfaches geringer. Das heißt, die Übungen, wofür du Bänder verwenden kannst, sind auch, natürlich Minibänder sind nochmal mehr eingeschränkt, dein Miniband, der einen relativ kleinen Durchmesser hat. Das heißt, da kannst du ein bisschen was mit machen, da kannst was auch immer du machen willst, ein paar Aktivierungsübungen machen und so weiter, aber ein Miniband ist nicht wirklich ein Trainingstool, geschweige denn ein Trainingstool, das sonderlich viel Einsatzbereiche hat.
Es war gerade herrlich, hättet ihr jetzt auch noch diese visuelle Untermalung von Wolfgang, der sich einfach extrem schwer getan hat, irgendwas Positives über ein Miniband zu sagen. Okay, Frage 2, Wolfgang. Hast du mal geraucht? Es gibt, das ist Frage 2a und es gibt noch 2b. Hast du mal geraucht?
Wie definierst du geraucht?
Okay, now we're talking.
Ich muss schon klar definieren, sonst kann ich ja die Frage nicht
beantworten. Also wolltest du mir jetzt gerade von Hip-Hop-Zigaretten oder was
erzählen? Nein, keine Sportzigaretten, sondern ich habe noch nie in meinem Leben Schachteln Zigaretten gekauft. Das ist, habe ich schon mal.
Okay, aber ich habe dich ja nicht gefragt, ob du mal juristisch Zigarettenpackungen erworben hast, sondern die Frage war, hast du geraucht?
Deswegen, aber dass ich noch nie eine Zigarettenpackung gekauft habe, spiegelt sich ja darauf wieder, wie viel ich geraucht habe. Also ich weiß nicht, wie viele du kennst, die Mitte 30 sind, die noch nie eine Zigarette geraucht haben. Also ich würde sagen, der Prozentsatz ist verdammt gering.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, weil du ja auch jemand Besonderes bist, wenn ich jetzt unsere Community gefragt hätte, glaubt ihr, Wolfgang hat schon mal geraucht? Dann, glaube ich, hätten wir eine Abweichung von der Standardnorm und dann, glaube ich, hätten sehr viel gesagt, dass du nicht geraucht hast. Ich habe mich natürlich, Fragen ausdenke, darüber nach.
Diese Folge, die wir heute aufnehmen, kommt nächsten Montag. Weißt du, was du jetzt machst? Du stellst diese Frage.
Okay, das ist sehr gut. Sehr gut.
Stell die Frage.
Also ich mache eine Instagram-Story und sage, glaubt ihr, Wolfgang hat jemals hat mal geraucht? Ja. Einfach hat mal geraucht.
Also ich würde sagen, ich habe nie geraucht. Also ich war nie ein Gewohnheitsraucher. Dementsprechend habe ich auch noch nie Zigaretten gekauft. Habe ich schon mal eine Zigarette geraucht? Definitiv.
Okay. Ja. Was mich zu Frage 2b bringt, und zwar, warte. Welcher Rauchtyp wärst du, wenn du wirklich rauchen würdest? Würdest du Zigaretten rauchen, selbst drehen? Würdest du eine Pfeife rauchen? Würdest du Shisha rauchen? Ich glaube, dass ich dich mit einer Pfeife sehen würde. Weil
Fun Fact, ich habe eine Pfeife.
Und so kam ich heute auf die Frage. Ich bin nämlich im Auto durch die Stadt gefahren und da kam mir so ein Typ mit so einer Boss-Pfeife entgegen, so einer schwarzen, wirklich, der sah aus einfach wie der Dawn. Und als ich natürlich einen Typen gesehen habe, der ausgesehen hat wie der Dorn, habe ich sofort an dich gedacht und habe gesagt, ich frage mal Wolfgang, weil ich glaube, du wärst der Pfeifentyp. Und jetzt bitte in epischer Breite erzählst du mir.
Ich war 15 oder vielleicht gerade 16 und wir hatten so ein Tabakgeschäft in Herrenberg, wo ich herkomme. Und wir kamen auf die glorreiche Idee, es war im Winter, es war nicht kalt draußen, uns Pfeifen zu kaufen. Und dann wir alle nach der Schule freitags, hat jeder sich eine Pfeife gekauft, Pfeifentabak, und am selben Abend hatte einer Geburtstag. Und wir waren einfach den kompletten Abend damit beschäftigt, also erstmal diese Pfeife anzubekommen. Die ist dann relativ schnell wieder auf. Das heißt, du bist die ganze Zeit beschäftigt, diese Pfeife zu stopfen, also sie anzuzünden, diese Pfeife zu rauchen. Das war Freitagabend. Mein Mund hat 2 Tage lang so wehgetan. Also dieser ungefilterte Pfeifenrauch ist eine komplett andere Geschichte, als wenn du Zigarette rauchst. Ja. Mein kompletter Mund war innen entzündet am nächsten Tag, 2 Tage lang. Quatsch. Hey, ich essen, irgendwas schmecken, so, wer vergiss es? Also, und da hat dann dieses erste Experiment direkt am ersten Abend massiv eskaliert mit der Pfeife. Wir haben natürlich die halbe Nacht draußen vor der Tür gestanden und Pfeife geraucht. Und war super begeistert. 2 Tage lang komplett entzündeter Mund. Ich kann mich heute noch dran erinnern. Und dann war dieses Pfeifenexperiment war dann erstmal so.
Aber wer hat euch das verkauft? Damals waren noch andere Zeiten.
Ich glaube, mit 16 konntest du, ich weiß nicht, ich war immer einer der Jüngsten. Ich glaube, ich war noch 15, weil das war der 16. Geburtstag von einem, der ein halbes Jahr oder so älter war als ich. Und dann, ja, wenn da dann einer 16 ist.
Aber das waren auch noch so Zeiten, da haben dich deine Eltern auch mal losgeschickt mit 3 Mark Kippen kaufen ans Kiosk. Und dann bist du hin und sagst, soll ich Packung Kippen für den Papa kaufen? Ja klar, komm her, Torben, kriegst du.
Ja. Na, meine Eltern haben nie geraucht.
Selber gedreht, hast du selber gedreht?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja.
Kannst du gut drehen?
Ich würde, was ist
denn? Bist du ein technisch versierter Dreher?
Ich würde vermuten, Snoop Dogg kann besser drehen als ich. Allein nur aufgrund des Faktors Wiederholung. Ja. Also ich würde mich im Mittelfeld ansiedeln. Allein nur aufgrund des Faktors Wiederholung.
Wenn ein Live-Event stattfindet, dann weißt du kommst mit Skateboard rein und ich will, dass du auf jeden Fall eine Kippe drehst.
Okay.
Geil.
Läuft.
Okay, Frage 4. Bist du ein Handwerker? Wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen? Hatte ich die schon gestellt?
Wir hatten mal drüber geredet und da habe ich dir erzählt, dass ich eine Werkbank hatte.
Ah, stimmt. Ja, genau. Okay, dann überspringen wir die Frage, kommen wir zur nächsten. Und zwar, was hältst du von Minibändern? Nein. Was ist deine Lieblingsbar außerhalb der normalen Langhantel?
Fatbar.
Warum?
SZ-Hantel. Ich würde die SZ-Hantel sogar davor setzen. Also Lieblings im Sinne von meist benutzt, definitiv die SZ-Hantel.
Weil die SZ-Hantel. Oder am sinnvollsten im Repertoire, wenn du jetzt zum Beispiel, weil ich überlege gerade, ich überlege gerade, ob ich mir, also ich habe zum Beispiel eine Safety Squad Bar, finde ich ganz cool, benutze ich aber nicht ganz so oft. Ich muss sagen, eine Safety Squad Bar ist geil, weil sie sehr intuitiv ist, wenn du mit Kunden arbeitest. Kannst du jemanden drauflegen und die Person weiß intuitiv, was sie zu tun hat, ohne dass du viel sagst. Wurde aber tatsächlich abgelöst von dem Squad Brett von dir. Ich bringe heutzutage, weißt du, es gibt so, wie bringst du jemandem eine Kniebeuge bei? Und mittlerweile einfach, ey, stell dich auf das Brett, mach eine Kniebeuge und die Person weiß gar nicht, was sie anderes tun kann, außer, also in 90% der Fällen machen die Leute intuitiv eine richtige Kniebeuge, wenn sie auf dem Brett stehen. Und deswegen ist das mein Mittel der Wahl. Aber vorher war es so eine Safety Squat Bar. Was hältst du von diesen, wie heißen die denn, diese Football Bar?
Football Bar oder Swiss Bar. Swiss Bar ist komplett neutral. Football Bar hat einen leichten Winkel drin. Super. Ja. Aber wenn du mich fragst nach meiner Lieblingshantel, würde ich sagen, es ist die, die ich am meisten verwende, außer der Langhantel, und das ist einfach die SZ-Hantel. Denn für vor allem Beugung und Streckung vom Ellbogen ist halt dieser leichte Winkel
angenehm
fürs Handgelenk. Und dementsprechend ist es ein bisschen eine Langlebigkeit im Training mit gepaarten besseren Rekrutierung. Somit, ne? Was nicht Curls oder Extension des Ellbogens mit einer komplett geraden Stange komplett eliminiert, aber was auf jeden Fall eine gute Alternative ist. Also die eine Langhantel, die in meinem Gym und den Trainingsplänen, oder die eine Hantel, die in meinem Gym und den Trainingsplänen, die ich schreibe, am zweithäufigsten verwendet wird, nach der Langhantel ist definitiv, und Kurzhantel außen vor, ist definitiv die SZ-Hantel. Der Safety Squad Bar bin ich ein Riesenfan von. Football und Swiss Bar gibt's leider noch in wenig Studios. Eine Trap Bar für Kreuzheben ist eine super Sache, die es mittlerweile auch glücklicherweise in mehr Studios gibt. Also Special Bars gibt schon einiges.
Vielleicht können wir das nächste Mal nochmal zwischen Trap Bar und Langhantel reden.
Gerne.
Über Kreuzheben. Lass uns ich schreibe es mir auf fürs nächste Mal. Und damit sind wir bei der letzten Frage. Hast du mal gekellnert, Wolfgang? Das ist nicht die eigentliche Frage. Ich stelle diese Frage jetzt vor.
Nie als Kellner.
Nie irgendwie im Studium oder so? Weil du einfach nie der reale Street-Hustler warst, Wolfgang, im Gegensatz zu mir.
Ja, sagen wir so, ich hatte Nebenjobs. Ich habe unter anderem in der Sauna gearbeitet. Okay, ach, warte, okay. Ich habe in der Sauna an der Bar gearbeitet. Zählt das als Kellner?
Ja, würde ich durchgehen lassen.
Okay, dann habe ich in der Sauna an der
Bar. Aber hast du ein anderes Tätigkeitsfeld in dieser Sauna gehabt?
Ja.
Stopp, das ist jetzt schon der Cliffhanger für nächste Woche. Erzähl nichts, ich schreibe es mir jetzt auf, weil ich glaube jetzt, die Leute lechzen nach der Sauna-Geschichte. Sauna-Story schreibe ich mir mal auf. Und was hatten wir gerade noch? Ach genau, Trap-Bar versus normale Langhantel. Guck Leute, ich schreibe das direkt auf und dann haben wir es.
Und kannst so, direkt,
aber meine eigentliche
du kannst auch direkt noch aufschreiben, das stand nämlich auf meiner Liste und es sollte ein größeres Thema werden, denn da wurde ich schon mehrmals gefragt, und zwar ist es Training und Therapie für Kampfsport. Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich Kampfsport.
Ja. Oh ja, finde ich sehr gut. Aber jetzt meine letzte Frage zum Abschluss dieser Sendung. Wolfgang, was wäre deine Trinkgeldstrategie, wenn du Kellner wärst? Also ich habe bei der Frage, habe ich mir Folgendes überlegt. Wärst du der akribische, der wuselt und immer rennt, dass die Leute sagen so, ach guck mal, der ist ja wirklich auf Zack hier, der ist ja Wahnsinn, was der sich ins Zeug legt. Das kann ja Leute motivieren zu sagen, hier. Oder wärst du der Talkige, der total lange mit seinen Leuten am Tisch steht und sich unterhält und deswegen versucht, eine Sympathie zu entwickeln?
Für den Fall, dass ich Kellner wäre, würde ich mir eine Bar aussuchen, die mit Umsatzprovisionen arbeitet, sodass ich nicht vom Trinkgeld abhängig bin.
Was glaubst du, würde ich tun?
Wärst du mir der freundlich talkige?
Ja.
Ich wäre on purpose unfreundlich, aber halt umsatzbeteiligt.
Ja. Ich habe eine Kundin, der gehört ein riesiges deutsches Restaurant, wirklich riesig, nur festangestellte Kellner, und ich sage, die verdienen einen Haufen Geld. Das war immer mein Gedanke, als ich mich selbstständig gemacht habe und gedacht habe, fuck, was ist, wenn es mit meinem Geld nicht hinhaut? Ich habe direkt eine Wohnung gekauft, noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir eine Wohnung gekauft und musste Betrag X bringen, habe von daheim jetzt nicht viel gehabt. Und da habe ich aber immer gedacht, das war so mein emotionaler Anker, ey, wenn das alles nicht funktioniert, gehe ich halt kellnern, solange ich gesund bin. Die Jungs verdienen irgendwie 3,5 brutto, glaube ich. Ist ein Höllenjob plus Trinkgeld on top. Und das in Vollzeit, also das ist ein Knochenjob, aber wenn du Geld verdienen willst, auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ja, und wenn du dann auch noch Kellner wirst im Nachtleben, in der entsprechenden Bar oder in entsprechenden Club, dann
auch Weiber.
Nee, nein.
Oder was wolltest du gerade sagen?
Dann bleibt da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr übrig, oder da bleibt definitiv noch ein bisschen mehr übrig. Ja. Und natürlich die Amenities, die da sonst noch mitkommen.
Was sagst du, und?
Und die Amenities, die Boni, die da sonst noch zukommen, ne?
Ach ja. So, Thomas. Montag. Eine letzte Frage, Wolfgang.
Schieß los.
Welcher spezielle Tag ist, beziehungsweise langsam kann man sagen, war heute?
Mich haben zwei Leute darauf hingewiesen und ich wusste es nicht. Sag's mir.
Heute ist der Weltfrauentag.
Nein, du bist der Dritte, der mich darauf hinweist.
Deswegen grüßen wir auch alle mal ganz lieb unsere weiblichen Zuhörer. Schade. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns die Stange haltet. Und ja, danke. Danke an alle Frauen. Und ich wollte gerade sagen Mütter, aber die haben ihren eigenen
Feiertag. Ich hab exakt das Gleiche gedacht. Ich wollte auch gerade sagen, danke an alle Mütter. Und dann war so, das ist Februar. Ja. Das ist schon vorbei. Ja?
Ja. Kennst du dich mit Feiertagen aus?
Also halb. Ist auch natürlich die Frage, wie du definierst, dass man sich mit Feiertagen auskennt.
Ich habe jetzt schon. Naja, so, wann ist der Tag der Deutschen Einheit? Wann
3. Oktober.
Ja, gut, das sollte man auch eigentlich hinkriegen. Aber weiß auch nicht jeder. Warte mal ganz kurz. Ich habe schon die nächste Frage. Okay, ja. Kannst du ruhig abmoderieren? Ich schreibe schon mal die nächste Folge nächste Woche auf.
Weißt du, was wir auch mal machen könnten? Wir könnten eine Folge machen und nebenher Instagram live laufen lassen, sodass man uns quasi live Fragen stellen kann.
Oh.
Und dann kommt die Folge aber als Podcast.
Das ist ja super. Sollen wir das mal nächste Woche probieren?
Wo wir dann quasi dann die besten Fragen rauspicken. Was ein guter Punkt ist, wir haben uns ein paar Mal auch außerhalb des Podcasts über dieses Thema Fragen bei Instagram unterhalten. Und du warst ja der, der von Anfang gesagt hat, oh, manchmal antworte ich, manchmal nicht. Wenn jemand spezifische Fragen hat, mach eine Konsultation. Und ich war ja immer der, der geguckt hat, dass jeder eine Antwort gibt. Ich bin die letzten Wochen einfach nicht hinterhergekommen. Und es sind über 60 offene Fragen, die ich da nicht beantwortet habe. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, Instagram-Fragen nur noch vereinzelt zu beantworten.
Ich überlege mir
das heißt, für den Fall, dass jemand zuhört und eine Frage gestellt hat und keine Antwort bekommen hat, sorry, ist nicht persönlich, sondern es nimmt einfach überhand, es ist zu viel Aufwand. Ich werde weiterhin Fragen beantworten.
Aber primär hat es wahrscheinlich schon mit deinem privaten Anzeigebild auf Instagram zu tun. Vielleicht das Anzeigebild nochmal ändern und Wolfgang einfach die Frage copy-pasten. Vielleicht kriegst du dann eine Antwort, oder?
Nein.
Aber ich stelle mir gerade vor, wie du sehr rationaler Mensch dann zu Hause sitzt und dann denkst so, ich werde ab jetzt nicht mehr jede Frage beantworten, sondern nur noch vereinzelt.
Exakt. Das war, wenn es eine gute Frage ist. Aber
es
ist
auch so. Es sind die guten Fragen beantworte ich. Und auch die freundlich gestellten Fragen und für alle Zuhörer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist das so, konkret gestellte Fragen. Am liebsten Entweder-Oder-Fragen und das habe ich zum Beispiel auch meiner Assistentin beigebracht. Stell mir sowas so, pass auf, folgende Situation, ich könnte jetzt 1 das tun, 2 das tun, 3 das tun. Super, schreibe ich, mach 1, mach 2, mach 3. Das sind Fragen, wo du dir quasi den Antwortstext wegnimmst und da kriegst du fast immer eine Antwort bei mir. Wenn du mir schreibst, Thomas, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte jetzt 2 Bücher bestellen über Osteopathie. Was ist dieses Buch gut? Zack. Ja, nein. Das sind simple Fragen, kriegst du immer Antworten, oder?
Definitiv.
Und dann gibt es Leute, die, was ich schwierig finde, und ich finde es, also vielen, vielen Dank, dass sich die Leute wirklich die Mühe machen, auch diese Texte zu schreiben, aber das ist echt anstrengend, wenn du dann jemanden hast, der dir in, und die Länge der Nachrichten ist ja limitiert. Und wenn du dann aber jemanden hast, der 3 Textlimitierungen braucht, weil er die gesamte Anamnese schreibt. Also wirklich, vielen Dank für das Vertrauen und vielen Dank, dass du dir die Mühe machst. Aber es ist echt schwierig, da auch in einer annähernden Länge zu antworten. Das ist unmöglich quasi.
Das war einer meiner Punkte. Individuellere und komplexere Fragen brauchen mehr Aufmerksamkeit und benötigen mehr Zeit. Und so jemand gerne eine Konsultation buchen, halbe Stunde, Stunde, dann nehme ich mir die Zeit und zwar nicht so kurz drüber lesen, schnelle Antwort, sondern ich kann auch nachfragen und kann deutlich tiefer reingehen, habe mehr Infos und kann dann noch spezifischer Antwort geben. Für so Ja-Nein-Fragen, mache ich auch weiterhin. Auch die YPSIA-Lizenz-Trainer oder aktive Coaching-Kunden, die ich habe, da ist natürlich dann beantworte ich natürlich auch, klar, kein Thema, aber es nimmt einfach überhand, es sind zu viele Fragen. Eine oder andere Frage kann ich auch mit einem simplen Verweis auf ein Seminar beantworten, denn wenn jetzt was in einem Seminar genauso erklärt ist, dann werde ich das nicht separat erklären, das macht keinen Sinn, sondern dann gerne Seminar besuchen, Seminar buchen und dann nur mein Ding, ich habe bis vor ein paar Wochen wirklich alles beantwortet, aber jetzt ist einfach, ich habe immer wieder liegen lassen, es wird mehr, Zeit ist begrenzt, sorry, wenn ich nicht jede Frage beantworten kann.
Ja, absolut. Also in diesem Sinne, stellt uns gerne Fragen, möglichst gut formuliert.
Und präzise, on point, am besten noch mit Mehrwert. Genau. Für andere, ich mache ja auch immer die Screenshots. Und die Screenshots speichere ich da auch als Highlight. Und das sind über 1000 Fragen, die ich da mittlerweile beantwortet habe. Und wow, die als Wahnsinn. In den Highlights drin sind. Also das ist jetzt über die letzten Monate. Und wie lange mache ich das jetzt? Vielleicht 1,5 Jahre schon ein bisschen was zusammenkommen. Ich mache es auch weiter. Aber einfach das Gesamtvolumen. Da ist mal schnell eine Stunde pro Tag drauf. Das sind viele andere Projekte. Dementsprechend da gute Fragen immer.
Auch mal so ein bisschen. Auch mal ein bisschen mit Giphys arbeiten. Mal einen guten Giphy, das macht ein bisschen Attention. Ja. Nicht immer nur trocken, auch mal ein Smiley-Kombis. Weißt du, Smiley-Kombis? Mal die Pfeife und diese rauchende Pfeife und den grünen Kotz-Smiley zum Beispiel ist eine gute Kombi, um Attention zu gain.
Definitiv keine Sprachnachrichten schicken.
Oh, schlimmste, wirklich.
Sorry,
aber generell auch in meinem Privatleben. Das war das Erste, was ich Jonas erklärt habe, ist, Jonas, du kannst mich immer und immer erreichen. Aber bitte, also ich finde mittlerweile eine Sprachnachricht von 50 Sekunden schon unmöglich. Das, also wenn das nicht mein allerengster Freundeskreis ist oder die Freundin oder so, dann sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Alles bis 30 Sekunden. Am liebsten, wenn es zwei davor ist. 27, 28 Sekunden. Gerne, höre ich mir auch an. Aber alles darüber, wow, ey, wirklich, das funktioniert nicht. Ich kenne Frauen, die schicken sich 10 Minuten Sprachnachricht. Die müssen das wie ein Podcast und dann hören sich das an und dann vergessen sie aber auch wieder, worauf eingangs. Dann schwallt die nächste 10 Minuten los. Also wirklich, sorry, dass ich das sowas jetzt, so, dass ich das jetzt gender am Weltfrauentag. Das tut mir leid, es gibt bestimmt auch Männer, aber ja, schwieriges Thema.
Läuft.
Wolfgang.
Ja, ich würde sagen, diese Idee mit der Instagram Live, dass wir dann cool, quasi nebenher das Laufen haben und dann die Leute Fragen stellen können und wir uns ein paar rauspicken. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee.
Lass uns doch mal nächste Woche probieren.
Das sollten wir aber schon mit Ansage machen, weil nächste Woche weiß ja noch niemand davon.
Weißt du, so. Dann machen wir es übernächste Woche. Clever. Genau.
Und dann vielleicht Sonntagabend oder Sonntagmittag
deswegen,
oder Freitagabend.
Deswegen bist du der Kopf der ganzen Operation, Herr Wolfgang. Geil. Und
das wir sind nicht das A-Team, sondern wir sind das T-Team.
Ja, von so nämlich. Ah. Und Leute, immer noch Multidrink, Zink, Orange, wirklich fuck my life. Gut, ultra gut, wirklich, hammerhart. Ich trinke es immer noch unglaublich gern. Und ich überzeuge immer noch Kunden. Ich sage, ey, guck mal, ich zähle einen anderen. Oh, geil, was ist das? Ja, also vielen Dank. Wolfgang, ich gebe dir jetzt noch die Daten von Erik durch. Ich wollte es nämlich eben in der Sendung machen, aber ich dachte, vielleicht nicht so clever, wenn ich dir Eriks private Anschrift gebe. Die gebe ich dir jetzt gleich. Und ja, danke, dass du da warst.
Same, same.
Und wir hören uns am Montag.
Eine gute Woche an alle.
Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.